Hallo und herzlich willkommen zu Wissenschaftlich Ganzheitlich. Mein Name ist Dr. Rebecca Humann. Ich bin Tierärztin und das ist mein Podcast zum Thema Tiergesundheit durch Ernährung, Haltung und Therapie. In dieser Folge möchten wir uns beschäftigen mit den Zusammenhängen zwischen Verhaltensthemen, Stress und Magen-Darm-Problemen oder der Magen-Darm-Gesundheit. Als Special Guest habe ich Caro Hess bei mir. Caro ist Hundetrainerin und Verhaltensberaterin. Ihr findet sie unter Bondogs auf Instagram. Und Caro, du warst ja quasi schon als Privatmensch sozusagen zu Gast in der Podcast-Folge. Stell dich aber gerne nochmal von beruflicher Seite vor. Was machst du? Was sind deine Spezialitäten sozusagen?
Ja, gerne. Also ich bin Caro, genau. Ich habe mit meiner lieben Freundin und Kollegin, der Sophia, zusammen Bondogs gegründet und wir haben uns in Sachen Hundeverhaltensberatung auf Hundebegegnungen spezialisiert. Und genau, das ist so unser täglich Brot. Und wir haben dann natürlich mit sämtlichen Verhaltensproblemen auch noch zu tun, natürlich größeren Stressthematiken und so weiter. Und wir haben da ganz, ganz viele Hunde eben auch dabei im Training, die auch Magenthematiken haben. Manchmal ist es den Menschen schon bewusst, manchmal noch nicht. Das ist auf jeden Fall sehr häufig tatsächlich da auch ein Thema.
Wenn du sagst, du hast häufig Hunde, besser gesagt, mit Magen-Darm-Themen bei dir in der Verhaltenstherapie, was sind das für Punkte, die die Menschen beschreiben? Du sagtest ja gerade auch, vielleicht ist es den Hundemenschen gar nicht so bewusst, dass da ein gesundheitliches Thema mit eine Rolle spielt. Genau, was sind so die Stichworte sozusagen, die fallen, die dich hellhörig werden lassen oder was beobachtest du?
Ja, also im Endeffekt alles, was ich erfahrungsgemäß von meinen Hunden natürlich auch kenne. Also mäkelig fressen ist ein ganz großes Stichwort für mich. Bauchquietschen, Schmatzen, Erbrechen, Durchfall, also alles, ja, diese ganzen typischen Symptome. Wir fragen die auch tatsächlich in unserem Fragebogen auch ab, wenn jemand bei uns ins 1:1-Training kommt. Und wenn ich da eben sehe, dass da Symptome angekreuzt sind, dann frage ich da im ersten Gespräch auch tiefer nach, lass mir das nochmal genauer erklären, wie oft und was und wie das aussieht und ob da schon was gemacht wurde und so weiter. Und ja, ganz häufig ist es so, manchen Leuten ist bewusst, da passt irgendwas nicht, aber sie wissen nicht, was genau und warum und wo ansetzen. Und es gibt natürlich auch viele, gerade dieses mäkelig Fressen ist dann häufig so ein Ding, wo den Menschen, glaube ich, häufig nicht bewusst ist, dass es ein Problem ist, weil der Hund ja mittags dann irgendwann frisst. Also der kommt auf seine Portion quasi und dann ist es ganz häufig so, ja, der mag ja nur frühs nicht fressen. Genau.
Ein klassischer Satz, den ich immer habe, der teilt sich sein Futter ein, so nach dem Motto, der weiß, wie viel er braucht und dann es geht bei mir schon wieder rund so, der fühlt sich wahrscheinlich vom Magen nicht so wohl. Es ist nicht ganz normal, dass die Hunde nicht konstant fressen oder so schlecht Appetit haben. Genau, aber das ist was nicht in allen Köpfen so bewusst ist, dass es nicht normal ist. Und manchmal, woher sollen die Menschen es auch wissen, wenn es der erste Hund ist oder man vorher noch nicht Kontakt hatte mit irgendwie Magen-Darm-Patienten, Hunden sozusagen.
Genau, das wissen ja dann auch die wenigsten tatsächlich in dem Moment. Ne? Das ist dann immer so ein bisschen, da komme ich dann immer so in die Bredouille, dass ich das natürlich dann sanft auch den Menschen beibringen muss, dass das ein Thema ist, wo sie leider dann wahrscheinlich nicht nur bei mir eben Beratung brauchen, sondern dann auch nochmal von Tierärztinnen oder eben Ernährungsberaterinnen im besten Fall. Ich empfehle dann auch immer die Kombination Ernährungsberater, also tierärztliche Ernährungsberatung quasi.
Genau, ja, das ist so ein bisschen was anderes, wenn das Problembewusstsein schon da ist, sozusagen. Als genau dieselbe Situation habe ich tatsächlich auch gerade in den Magen-Darm-Beratungen, dass ich oft hier sitze und denke, ich weiß, Stress ist ein Riesenfaktor für den Magen-Darm-Trakt und vielleicht dürft ihr da aus verhaltensmedizinischer und Trainingssicht nochmal anders drauf schauen. Und genau auch da ist es manchmal für mich schwierig, das passend zu kommunizieren oder das Bewusstsein wirklich dafür zu schaffen, wenn das vom Gegenüber vielleicht noch gar nicht so auf dem Stand ist.
Genau. Ja, ich glaube, das Problem ist tatsächlich, ob dem Menschen schon bewusst ist, dass es ein Problem ist. Weil wenn, je nachdem, ob sie halt zu dir oder zu mir kommen, ist das natürlich das Problem, was gerade als Problem wahrgenommen wird. Und wenn Menschen natürlich zu mir kommen, wegen Hundebegegnungsproblemen oder so, dann ist das natürlich auch das Problem, was sie in erster Linie lösen wollen. Und natürlich, ja, kann ich schon auch verstehen, dass man vielleicht im ersten Moment sich dann auch denkt, aber ich will doch jetzt gar nicht an einem anderen Problem rummachen. Ich möchte doch jetzt mein Hundebegegnungsproblem lösen. Aber es ist halt am Ende ein großes, ganzes System und wir brauchen uns da immer gegenseitig und wir müssen dann alle Dinge angehen, damit das eben gut funktioniert. Weil wie du sagst, Magen und Stress, das gibt sich halt leider gerne die Klinke in die Hand.
Genau, das ist ja das große Thema, weil also es ist tatsächlich wissenschaftlich ja bewiesen, dass Stress regt Magensäureproduktion an. Also wir Menschen können ein Lied von Stressgastritis singen und Stress wirkt sich negativ auf die Darmflora aus. Mein Physioprofessor hat damals immer gescherzt, so, ne, wenn jemand von euch Durchfall hatte vor der Prüfung, das war der Stress, der die Darmbakterien durcheinander gebracht hat. Und andersherum ist es so, dass kennen, denke ich, die meisten Menschen auch nachvollziehen, wenn wir uns nicht wohlfühlen, sind wir reizbarer oder können nicht so gut uns konzentrieren oder lernen. Und das haben die Hunde auch. Und die große Frage ist für uns Menschen immer, ja, was ist das Huhn, was ist das Ei? Macht das Stress das Magen-Darm-Thema oder macht das Magen-Darm-Thema den Stress? Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Und ich hatte letztens eine ganz tolle Rückmeldung. Da postete jemand so, ja, seitdem jetzt die Ernährung gut eingestellt ist und der Hund keine Magen-Darm-Probleme mehr hat, ist es mit den Hundebegegnungen viel besser geworden. Also da war es eine Riesenstellschraube. Da dürfen wir so ein bisschen vorsichtig sein. Das ist natürlich nicht in allen Fällen so gravierend. Also wir füttern da jetzt kein Verhaltensthema oder so raus sozusagen oder trainieren auch nicht das Magen-Darm-Problem weg. Aber es ist sicherlich, wenn wir das Ganze ganzheitlich betrachten, so wie quasi auch mein Podcast-Motto ist, müssen wir beides anschauen. Also, ja, wie soll ich sagen, das psychische Wohlbefinden und das körperliche Wohlbefinden.
Ja, und also, was du da gerade berichtet hast, ich habe das ganz, ganz häufig und ich sage auch immer zu den Menschen, die sollen bitte nicht mit der Erwartungshaltung in so eine Ernährungsberatung gehen, dass wenn dieses Magen-Darm-Thema gelöst ist, dass dann ihr Verhaltensproblem komplett gelöst ist. Tatsächlich gibt es Fälle, da stellt sich das dann relativ gut auch von alleine ein, wenn das Problem jetzt nicht gravierend schon seit Jahren, sage ich mal, bestand und da auch viel Lerngeschichte dahinter ist. Aber es macht halt für uns Trainerinnen auch eigentlich viele Arbeit erst möglich, wenn der Hund auf einem Level ist, wo er lernen kann. Und das ist halt nur möglich, wenn so ein gewisses Grad an Wohlbefinden, sage ich mal, vorhanden ist. Und je nachdem, wie viele andere Dinge sich da noch dazu summieren, es muss ja nicht nur Magen-Darm sein, es können ja dann auch noch andere Schmerzthematiken und Stressthematiken sein. Aber genau, je nachdem, wie viel da sonst noch ist, kann halt allein so eine Magen-Darm-Thematik schon auch viel ändern. Also habe ich schon sehr, sehr häufig gesehen und leider auch schon zu häufig gesehen, dass wenn man solche Themen angeht, dass dann wirklich das Training auf einmal super easy flutscht.
Ich habe das gerade auch bei den Patienten, die so schlecht fressen, dass die auch von der anderen Seite auch oft viel besser zurechtkommen, wenn sich in deren Leben, wie soll ich sagen, von psychischer Seite was tut, dass die auf einmal da deutlich entspannter werden, auch mit dem Fressverhalten. Andersrum ist es natürlich für die Hundetrainerseite schwierig, auch gerade mit positiver Bestärkung zu trainieren, wenn sogar kein Futter genommen wird. Und na, dann haben wir noch so ein bisschen die Krux. Und deswegen finde ich es toll, dass du auch auf so Symptomatiken achtest. Ich habe manchmal die Situation, dass die Menschen sagen, hey, wir brauchen Leckerlis zum Trainieren und der mag aber nur das so richtig. Und das ist natürlich schwierig, wenn wir zwar ein Leckerli für das Tier haben, mit einer entsprechenden Wertigkeit sozusagen vom Geschmack her, das aber nachher wieder die Bauchschmerzen auslöst, haben wir auch nicht so richtig gewonnen. Das heißt, da ist oft auch so die Balance zu finden, okay, was funktioniert für Gesundheit, Attraktivität und Training.
Ja, voll. Da versuche ich, mittlerweile versuche ich da auch viel mehr drauf zu achten. Ich habe früher auch, habe ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt, gerne getrocknetes Fleisch gefüttert, weil es für die Hunde unfassbar hochwertig ist, ne? Aber da versuche ich auf jeden Fall schon viel mehr drauf zu achten und greife da tatsächlich auf viel mehr vegetarische Alternativen auch mittlerweile zurück, weil ich finde, die sind mittlerweile so toll geworden, dass viele Hunde das total gerne fressen und ja, dann einfach ein bisschen verträglicher.
Nochmal vielleicht für die Menschen zu Hause, also das Trockenfleisch an sich, da ist jetzt nichts gegen zu sprechen und wenn ihr einen magen-darm-stabilen Hund habt, könnt ihr das auch gerne nehmen, wenn keine andere Erkrankung da ist, die gegen viel Eiweiß spricht. Aber manchmal kann es tatsächlich in großer Menge unangenehm sein für den Magen-Darm-Trakt, weil es so ein Sodbrennen pushen kann, dadurch, dass Eiweiß eben die Magensäureproduktion anregt. Und auch wenn Darmprobleme da sind, gerne die eiweißspaltenden Bakterien sich über sehr viel Eiweiß freuen und das so ein bisschen aus dem Lot geraten kann. Genau, also es kann ein gutes Trainingsleckerli sein, aber in der Regel in Maßen oder was auch eine Variante wäre, das dann wirklich so als die besondere Belohnung zur Seite zu lassen und wenn man jetzt ganz viele Sachen braucht, eher was anderes zu nehmen.
Genau, man kann ja auch, also ich arbeite sowieso immer gerne mit verschiedenen Wertigkeiten auch von Leckerchen und es spricht ja auch dann gar nichts dagegen, mal eben sowas zu geben in kleinerer Menge. Aber wenn man, also bei gewissen Verhaltensproblemen ist es schon so, dass man in so anderthalb Stunden auch sehr viele Leckerchen in so einen Hund stopfen kann. Und da ist dann vielleicht schon manchmal sinnvoll, man guckt ein bisschen, was sowohl lecker ist, als auch dann für den individuellen Hund gut verträglich.
Ich überlege jetzt gerade so, was mir immer unterkommt in den Beratungsgesprächen, für Verhaltensauffälligkeiten sozusagen bei den Magen-Darm-Patienten. Ich habe Fälle tatsächlich, die, wenn die Hunde was essen, was sie nicht vertragen, so richtig aufdrehen. Ich hatte mal einen ganz krassen Fall, da hat der Hund jedes Mal nach dem Essen wie so eine Zerstörungswut bekommen. Es hat schlagartig aufgehört, als der keine Bauchschmerzen mehr hatte.
Das kenne ich auch von der Nala, kann ich genauso bestätigen. Also die ist immer nach dem Fressen und das ist für mich auch immer ein Indiz, wenn die nach dem Futtern anfängt, wieder Sachen, also keine, die hat keine richtige Zerstörungswut, dann, naja, schon so ein bisschen, sie will dann schon Sachen schütteln, rennt sehr gestresst durch die Gegend, also sieht dann auch wirklich sehr gestresst aus, rammelt zum Beispiel dann gerne in so einem Moment mal am Bein. Das ist sowas, wo ich halt sage, da finde ich es halt schade, wenn man in dem Moment nur die Verhaltensebene eben sieht, dass der Hund sich jetzt, ich sag mal in Anführungszeichen, daneben benimmt und vielleicht auch, sie klaut sich dann auch was sie kaputt, also sie will dann auch dolle beißen quasi so. Und das ist natürlich was, da gehe ich überhaupt nicht trainingstechnisch rein, gar nicht, 0,0. Das ist für mich dann reines Management, eine Situation, die ich manage und wo ich dann weiß, habe ja aber auch eine Weile gebraucht, bis ich es festgestellt habe, woran es liegt, dass ich dann weiß, okay, ich muss da den Magen stabilisieren und ich muss da irgendwie gucken, dass ich da wieder Stabilität reinbringe, damit dieses Problem, und dann hört es auch instant wieder auf, wenn es ihr gut geht.
Das ist ein bisschen spannend, in was für unterschiedliche Nuancen auch diese Verhaltenssymptome gehen können. Also die einen sind super aufgeregt, die anderen sind sehr ängstlich. Was ich ganz oft habe in den Magen-Darm-Beratungen, dass dann manchmal die Menschen im Gespräch anfangen, so ein bisschen rumzudrucksen und dann sagen, das Gefühl, der wirkt irgendwie depressiv. Also auch das ist tatsächlich ein Symptom, also dass die dann viel freudloser sind als sonst und apathischer. Und das finde ich manchmal ein bisschen traurig, dass die Menschen dann mal so ein bisschen Überwindung brauchen, das zu sagen, weil sie Sorge haben oder es vielleicht Situationen gibt, wo sie dafür belächelt werden. Aber es ist ein valides Thema, dass die Hunde wirklich deutlich abgeschlagen sein können, wenn es denen nicht gut geht.
Auf jeden Fall. Also gerade, ich meine, wenn man sich mal vorstellt, dass das wirklich Schmerzen, Übelkeit und so weiter hervorrufen kann, dann ist es ja auch irgendwie kein Wunder. Und ich habe auch schon Kunden gehabt, die wirklich, als die dann solche Themen, gesundheitliche Themen dann aufgearbeitet haben, die vorher gar nicht, also die dachten einfach, ihr Hund ist so, wie er quasi zu dem Zeitpunkt war. Aber als das dann alles ein bisschen mehr aufgearbeitet war, wurde der Hund halt viel fröhlicher, ne? Also fröhlicher und nicht mehr so in sich gekehrt und ja, so depressiv verstimmt irgendwie. Das stimmt, ja.
Mir fällt gerade noch ein, hier bei uns zu Hause haben wir das, wenn meine Hündin in so, ja, Sodbrennen, Magenübersäuerung rutscht, dann wird die mal so richtig hangry. Steht die hier, dann pöbelt die auch, läuft dahin, wo sie weiß, okay, da ist unser Reiswaffelrepertoire. Und das merke ich dann, wenn dann die Katzen im Weg stehen, dann stänkert die immer die Katzen an, was sie sonst den Tagen über nicht macht. Da merkt man so richtig auch, dass sie so richtig so, nervt mich jetzt nicht, lass mich in Ruhe, ich will was. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen vermenschlicht, aber man merkt wirklich, dass dann die Dynamik zwischen Hund und Katzen kippt, wenn der Hund sich nicht wohlfühlt.
Ja, also finde ich auch einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. Habe ich bei meinen Hunden zum Beispiel auch, dass die Nala dann immer mit meinem Rüden auch krätziger war, wenn es ihr quasi so schlecht ging, auch gerade nach dem Essen und so, als wenn es ihr gut geht. Also man sieht, das ist dieses reine Wohlbefinden allein, wie geht es dem Hund gerade akut, kann schon dazu führen, dass Verhaltenssachen aufkommen, so, ja, Thematiken quasi, wo der Hund was macht, was wir Menschen halt irgendwie blöd finden. Und das Problem ist halt so ein bisschen, je länger das alles passiert. Also je länger sowohl dieses Magen-Darm-Problem besteht, als auch dann dieses Verhalten jetzt nicht normal gezeigt wird, sondern das alles so zum Alltag wird, desto mehr werden die ganzen Sachen ja auch gelernt. Und dann haben wir halt irgendwann natürlich das Problem, dass wenn wir Gesundheit besser in Balance kriegen und Stress besser in Balance kriegen, dass das Verhalten aber irgendwann trotzdem noch da ist, weil es halt einfach über Jahre hin gezeigt wurde.
Ja, also passt auch so ein bisschen zu dem, na, wenn die Hunde so schlecht fressen und man dann als Mensch versucht zu animieren, zu fressen und so weiter, dass da auch natürlich irgendwann der Punkt ist, wo die lernen, dass die Aufmerksamkeit bekommen und dann betüdelt werden. Und da, das ist tatsächlich was, was ich selber in den Beratungen auch immer schwierig empfinde, dann Grad zu finden, weil es kann den Hunden schon helfen, wieder ans Fressen zu kommen. Aber es ist die Balance quasi wichtig, ja, wie so ein Cut zu haben, dass das nicht in so eine erlernte Geschichte rutscht. Das ist ja ein sehr, sehr Balanceakt, ein großer Balanceakt.
Ja, das habe ich auch immer so empfunden, gerade weil meine Hündin Nala ja auch sehr schlau ist, was das angeht. Ich nehme das zwar immer ernst und ich bemühe mich dann auch, sie eben, also ich habe dann auch im Zweifel saß ich mit Löffel neben ihr und habe versucht, ihr das so, weil das dann besser ging teilweise als, oder von der Hand eben als aus dem Napf. Aber es ist schon auch immer, wie du sagst, ein Balanceakt gewesen. Ich habe schon auch immer überlegt, wann mache ich das, wie mache ich das und nicht immer noch einen besseren draufzusetzen quasi, sondern dann erstmal eine Pause reinzubringen und dann vielleicht damit zu kommen, ja.
Jetzt erkläre ich ja in den Magen-Darm-Beratungen immer das Stressenfaktor. Also ich nehme mal ganz gerne ein Beispiel oder erzähle dann oft, dass wenn ich Hunde habe, die geräuschsensibel sind, ich habe ganz klassisch um Silvester immer dieses, jetzt ist es wieder gekippt, Schrullflechte. Und das ist für alle Hundemenschen sehr klar nachvollziehbar, auch wenn man jetzt einen Hund hat, der mit Geräuschen entspannt ist. Das ist irgendwie eine Situation, die können wir alle assoziieren. Aber Stress kann ja auch sein wie, keine Ahnung, heute sind noch Rückenschmerzen dazugekommen oder, und dann habe ich oft noch das Beispiel, naja, der Hund liegt vor der Terrassentür und man ist nicht da und jetzt läuft 10-mal der verhasste Nachbarkater vor dem Fenster hin und her, was sind wahnsinnig aufregend. Auch sowas kann Stress sein. Was würdest du sagen, sind so typische Stressfaktoren für die Hunde, wo wir Menschen vielleicht auch Einfluss drauf nehmen können?
Also zum einen ist es natürlich, kann ja sehr individuell, welcher Auslöser jetzt für welchen Hunden ein Thema ist, aber da würde ich einmal so ein bisschen einteilen, ist es ein Hund, der eh schon sehr umweltsensibel ist und mit, sag ich mal, es gibt ja Hunde, die gehen raus und für die ist alles so ein bisschen ein Thema. Dann muss ich natürlich sehr viel mehr gucken, dass ich da Reize reduziere, dass ich da wirklich gucke, ja, vielleicht auch Hin- und Rückwege zu laufen und jetzt nicht die 10-Kilometer-Strecke im Kreis, wo immer noch ein Reiz mehr sich obendrauf stapelt, sage ich jetzt mal, das, um das so ein bisschen die Reize irgendwie runterzuschrauben. Aber dann gibt es natürlich auch Hunde, die haben so prinzipiell mit der Umwelt kein Thema, sondern nur mit ganz speziellen Auslösern, so wie du jetzt sagst, ne, die Katze, die da vor der Terrassentür sitzt und ihn 10-mal am Tag aufregt oder dann eben so Trennungsstressthemen sind auch häufig was, wo ich sagen würde, das ist halt dann auch was, was über eine lange Dauer geht, wenn das nicht wirklich bearbeitet wird oder vielleicht auch manchmal gar nicht bemerkt wird, wenn die Menschen das nicht filmen, dass, wenn ihr Hund alleine ist. Also ich habe das selber mit meinen Hunden auch schon gehabt, dass die konnten alleine bleiben und ich filme das immer und ich gucke da auch immer mal rein, wenn ich nicht da bin und dass ich dann gemerkt habe, oh, irgendwas ist heute passiert, mein Hund kriegt gerade Stress und wenn man da natürlich, das kann auch mal nur eine einzelne Sache sein, aber wenn man natürlich nicht merkt, beim Louis war es tatsächlich so, dass er dann wegen Gewitter nicht mehr alleine bleiben konnte. Und ja, wenn man das halt nicht bemerkt und den Hund halt weiter, weil es halt irgendwann mal ging, immer alleine lässt, dann hat man halt da einen dauerhaften Stressor drin, wo es mich dann nicht wundert, wenn sich das auf den Magen schlägt, wenn das über Stunden hinweg, jeden Tag 3 Stunden oder sowas, der Hund alleine ist, dann schlägt sich das sicher auf den Magen.
Genau, ich habe auch, manchmal fallen dann auch bei mir in den Gesprächen so Sätze, naja, wenn ich nicht da bin, dann frisst der auch nicht.
Mhm. Ja, das ist auch ein sehr großes Indiz dafür, dass es ein Thema ist.
Was auch spannend ist, es ist nicht immer nur der negative Stress. Also wenn wir so arbeitsfreudige Kandidaten haben, Hunde, die in den Hundesport gehen, ist auch dieses, oh, ich mache jetzt was ganz Tolles, es ist ein positiver Stress. Also ich kann das zum Beispiel von meiner Hündin berichten, als die jung war und auch sie hatte von Anfang an ziemlich sensiblen Magen und auch so Autofahrübelkeit und so. sie liebt es, mit anderen Hunden zu toben, aber wenn wir da den Punkt getroffen haben, dass es ein bisschen zu viel war, habe ich auch da gemerkt, oh, Magen-Darm-Trakt war ein bisschen, hat sie danach angefangen, Gras zu fressen, Kot wurde weicher oder so Sachen. Wir machen zum Beispiel Canicross-Laufen. Ich würde jetzt nicht jedes Wochenende mit der zu einem Wettkampf fahren. Also ich mag schon behaupten, dass sie da sehr motiviert und elanvoll ist. Und ich das auch so interpretiere, dass sie Spaß dran hat. Aber es ist im Sinne ja ein positiver Stress. Und wenn wir Menschen uns dann mal in die Hunde reinversetzen, die sind ja, ne, dann fährt man dahin, man ist früh unterwegs, man ist den ganzen Tag unterwegs. Das ist ja auch, wenn der Hund an der eigentlichen Sache Spaß hat und gerne was mit unternimmt, ist das ein anderes Stressniveau, als wenn wir hier eine Runde laufen gehen und sie dann den ganzen Tag danach schläft. Genau. Das heißt, auch da sozusagen bei den Hunde-Hobbys dürfen wir Menschen reflektieren, wie viel ist gut oder das ein bisschen dosieren. Fallen dir noch so Sachen ein? Also meine Überlegung ist, kannst du was dazu erzählen? Vielleicht, wie erkennen wir Über- oder Unterforderung? Oder hast du da auch irgendwie Beispiele für?
Also genau, ich würde da auf einmal schon mal damit anfangen, dass man natürlich schon auch mal genau hinschauen sollte, auch bei Hundeschulen, Hundevereinen, Hundesport und so weiter generell, wie gut tut denn meinem Hund überhaupt diese ganze Gruppensituation und Gruppendynamik? Also das ist ja auch sehr unterschiedlich, ob die Hunde, weil am Ende ist es ja auch nicht hilfreich, wenn der Hund, sage ich jetzt mal, eine Dreiviertelstunde da den Stress seines Lebens hat, weil so viel los ist, weil da andere Hunde sind und er nie damit gelernt hat, irgendwie entspannt umzugehen. Und dann ist er eine Viertelstunde vielleicht dran und hat Spaß. So, ja, dann hat er Spaß, aber dann, also kann man das vielleicht sogar auch anders managen, handhaben, dass der Hund vielleicht im Auto nochmal bleibt oder was auch immer für ihn halt irgendwie entspannter ist. Also da auf jeden Fall genau hinzuschauen, wie stressig ist überhaupt diese ganze Situation für meinen Hund. Ich bin ja auch immer großer Fan davon, diese ganzen Beschäftigungssachen nicht nur in Gruppen zu machen, sondern sich auch Beschäftigungen zu suchen, die man irgendwie alleine zu Hause auf dem Spaziergang und so weiter auch umsetzen kann, auch weil ich es generell hilfreich und gut finde, wenn solche Hunde eben nicht nur einmal die Woche, sage ich mal, sehr punktuell und lang und intensiv beschäftigt werden, sondern wenn man das einfach in den Alltag so ein bisschen mit integriert. Und prinzipiell würde ich sagen, da es ja schon ein sehr individuelles Thema ist, wie viel welcher Hund von was mag und ihm gut tut, wäre so mein Tipp an die Menschen, einfach mal auszuprobieren, von dem Status quo, den sie gerade haben und was sie tun, mal etwas weniger zu machen und zu schauen, wie wirkt sich das auf meinen Hund aus, etwas mehr zu machen, wie wirkt sich das auf meinen Hund aus. Und das vielleicht auch zu unterteilen in mehr Beschäftigung, weniger Beschäftigung, wenn wir jetzt mal so auf diesem Beschäftigungslevel quasi schauen und auch, was natürlich eine Überforderung im Alltag für viele Hunde darstellen kann, je nachdem, wie die auch aufgewachsen sind und was die gelernt haben, eben wirklich zu schauen, okay, wie viel nehme ich meinen Hund denn irgendwohin mit? Wie viel ist der irgendwelchen Reizen ausgesetzt? Sei das jetzt Hundeschule, ich gehe auf die Arbeit, ich laufe durch eine Stadt mit vielen Menschen, Parkanlagen und keine Ahnung was. Und es gibt viele Hunde, die können das gut, aber da wirklich einfach sehr individuell drauf zu gucken, wie gut verträgt mein Hund das wirklich? Muss ich ihn wirklich jetzt noch mit ins Café nehmen oder würde ihm nicht mal ein bisschen mehr Ruhephase in dem Moment gut tun? Wie viel echte Ruhe gönne ich ihm? Weil wenn er jetzt, ich sag jetzt mal, im Büro mit dabei sitzt, das kann ja auch sehr unterschiedlich aussehen. Habe ich ein Einzelbüro, da kommt niemand rein, dann ist das für den Hund vielleicht eine super entspannte Zeit. Habe ich jetzt ein Großraumbüro und da ist ständig was los und da sind noch drei andere Hunde, kann das ja schon ganz anders aussehen. So. Also allein das zeigt schon, wie individuell solche Sachen sind. Genau, und da kann man ja einfach mal ausprobieren, mal den Hund weniger irgendwohin mitzunehmen, wenn er gut alleine bleiben kann. Auch da mal wieder das Thema. Weniger mitzunehmen und mal oder mal Reize zu reduzieren, wird es besser und eben Beschäftigung hochdrehen und runterdrehen. Also tatsächlich muss ich sagen, wenn man jetzt nicht so direkt aus dem Hundesportbereich kommt, sehe ich mehr unterforderte Hunde, was Beschäftigung angeht, würde ich sagen.
Das ist total spannend, weil ich würde es nämlich anders auch. Also ich, gefühlt bei meiner Bubble ist es dann so, ah ja, wir gehen heute zum Menschwilligen, dann Dienstag zum Hoopers und dann zum TRS und dann laufen wir Canicross und dann machen wir noch hier Hundestuhl, dass ich manchmal, also gefühlt auch gerade bei so Rassen, Aussies, Mallis und so. Ich habe auch bewusst einen sportlichen, aktiven Hund gesucht, weil ich gerne draußen unterwegs bin und so. Also ne, das ist natürlich so ein bisschen die Bubble. Das habe ich schon im Vorgespräch tatsächlich gedacht, als du das sagtest, finde ich sehr spannend, weil ich das Gefühl hatte, in meinem Kopf oder in meinem persönlichen Empfinden hatte ich das Gefühl, dass es früher ganz oft war, dass alle irgendwie unterfordert war, wo keiner was so richtig mit dem Hund gemacht hat. Und jetzt habe ich ja in dem Umfeld sozusagen, wo ich mich bewege, ganz oft, dass ich denke, Leute, macht doch mal eine Pause. Auch der darf mal einen Tag chillen auf der Couch und so.
Ja, genau. Und es gibt total beide Seiten. Ja, und das, also ich würde es wirklich einteilen in so dieser Hundesportler-Typ quasi so. Da geht es vielleicht häufig eher ins zu viel. Und es gibt aber auch viele, und das liegt was sicherlich auch mit an meiner Bubble quasi so ein bisschen, auch gerade weil man im positiven Hundetraining ja auch sehr lange sehr viel Wert auf Ruhe und Entspannung und sowas gelegt hat. Und ich glaube daher, und Reizreduktion für gestresste Hunde und so, es hat auch alles seine Berechtigung, aber man darf halt nie so diesen einen Hut allen überstülpen, sondern ich brauche bei einem Hund nicht Reize reduzieren, der kein Thema mit den Reizen gerade hat, sondern bei dem, und ganz häufig auch ein großer Faktor ist halt dann noch so ein bisschen das Problem, dass Beschäftigung auch als Reizthema quasi gesehen wird. Also vielleicht ein Hund, der viel Stress im Alltag hat, sehr schnell gestresst ist von seiner Umwelt, dass der dann auch nicht noch zusätzlich beschäftigt wird mit irgendwelchen wirklich mal Kopfaufgaben, weil das auch als Stress in Anführungszeichen interpretiert wird. Und das, also da würde ich eine strikte Trennung reinmachen und sagen, gerade solchen Hunden tut eine fokussierte Arbeit, wo er wirklich Erfolge auch haben kann und der Mensch auch sehen kann, cool, mein Hund kann auch Dinge richtig gut, tut beiden da total gut im Gegensatz zu jetzt eben noch mehr Reizen im Alltag. Also dass man das wirklich auch strikt mal so voneinander trennt.
Ja, spannend. Ich weiß nicht, ob das eine Frage ist, die man so beantworten kann, aber ich würde sagen, aus meiner persönlichen Geschichte sozusagen mit Thala war es eher so, dass ich am Anfang auch das Gefühl hatte, oh, ich muss machen und machen und machen. Ich habe einen aktiven Hund, dass mir das gut getan hat, auf diesen Trichter zu kommen. Okay, wir machen jetzt bewusst mal nichts, Entspannungstraining und so. Hast du irgendwie Tipps, irgendwas, was man machen kann, irgendwie, wo du sagst, naja, wenn ihr einen magen-darm-sensiblen Hund habt, mit einem Stressthema, macht mal sowas wie aufkonditionierte Entspannung oder was ich immer gerne mache, sind so diese Hundefreizeitspaziergänge, also Schleppleine dran und schnüffel mal so, wie du magst oder so, irgendwie sowas? Oder ist das auch, ja, ist schwierig wahrscheinlich, weil es auch individuell ist, oder wie würdest du es einordnen?
Ja, also ich glaube, das Erste, was mir da einfallen würde, wäre gar keine Entspannungsübungen und so, weil ich habe das Gefühl, das bringt häufig auch Druck in die Situation und sowohl für den Menschen als auch für den Hund wieder, weil dann der Mensch hat dann so unbedingt dieses Ziel, der Hund soll jetzt entspannen und da vielleicht auch manchmal eine falsche Erwartungshaltung dahinter, was der Hund jetzt gerade, also ich kann den Hund nicht draußen irgendwo hinsetzen, wo vielleicht auch wild unterwegs ist oder keine Ahnung und jetzt der Meinung sein, der schläft jetzt hier ein oder so, mal übertrieben gesagt. Von daher wäre das Erste, was mir in so eine Richtung eher einfallen würde, was ich pauschal sagen würde, wäre zu schauen, wie viel Druck macht man sich und dem Hund im Alltag denn vielleicht auch, der gar nicht notwendig ist. Also ganz häufig ist es ja auch, es gibt so viele Dinge, wo wir denken, der Hund muss funktionieren und das muss funktionieren und das muss so und so laufen, einfach nur aus irgendwelchen gelernten, weiß ich nicht, Dingen heraus. Und häufig ist dann so, dass ich mal nachfrage, warum muss er das denn jetzt machen? Oder ja, und dann merken die Leute selber so schnell, so einen richtigen Grund wissen sie jetzt auch nicht, weil ich dachte, das muss man. Ja, aber warum muss man denn so? Ich frage dann immer ganz gerne nach und dann merken viele so, ja, stimmt. Also so richtig weiß ich jetzt auch nicht, warum. Und
kannst du da ein konkretes Beispiel zu sagen?
Ja, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, das fängt schon mit so Kleinigkeiten an, wie der Hund muss sich jetzt da hinsetzen und warten, während ich irgendwas anderes mache oder so. Und man könnte es vielleicht auch einfach mit weniger Druck und ein bisschen mehr Leichtigkeit in der Situation lösen, weil viele Hunde, ich sag jetzt mal, Napf hinstellen. Der Hund, da wird dann so ein richtiges Warteding draus gemacht, so setz dich, warte, warte und dann ein riesiger Act und bis der Napf mal auf dem Boden steht. Und
zeigt der Frustpegel.
Genau, ja. Und dann wird der Hund immer frustrierter und der Mensch muss 100-mal korrigieren, dass der Hund jetzt sitzen bleibt und so weiter. Anstatt, also ich sag gar nichts dazu, wenn jetzt ein Hund natürlich sehr aufgeregt ist, dass er eben lernt, sich da kurz zurückzunehmen und der Napf dann auf den Boden kommt. Das kriegt man aber eigentlich relativ schnell so hin, ohne dass der Hund lange warten muss und das trotzdem irgendwie höflich abläuft. Aber genau, dass man da halt nicht so ein Riesending draus macht und sich da gegenseitig so hochschaukelt, sondern viele Hunde haben da ja gar kein Thema und würden dann einfach nur stehen, einfach nur da und warten, dass der Napf kommt und nehmen dann halt direkt den Rüssel rein. Und da sage ich halt, ja, wo ist das Problem? Ne? Solange er mir den Napf nicht aus der Hand holt, ist ja alles fein eigentlich. Ne? Das ist so eine Kleinigkeit im Alltag, aber da gibt es natürlich tausende Dinge, sei das jetzt am Bordstein sitzen und so weiter. Also es gibt halt viele Sachen, ja, wo sich Menschen manchmal auch unnötigerweise einen Druck machen, wo man auch mal sagen kann, ich lasse das jetzt auch einfach mal so laufen und konzentriere mich mal auf wirklich relevante Dinge, gerade auch um generell Druck im Alltag rauszunehmen und den Hund einfach mal ein bisschen mehr machen und sein zu lassen. Ne? Ist auch ein bisschen so ein Kontrollthema manchmal.
Dieses Seinlassen ist ein Thema. Mhm. Ja, spannend.
Also da würde ich fast sagen, kommt mehr Druck im Alltag her, als dass man jetzt zu wenig Ruheübungen oder sowas macht.
Ja, kann gut sein. Ich muss ein bisschen lachen. Ich habe letztens mein Bücherregal aussortiert und da waren auch so aus den Anfängen, also ich habe schon ganz viel so Bücher gelesen, als wir den ersten Hund haben als Jugendliche. Da gab es dann auch so mit Tipps mit, du musst als erstes aus der Tür gehen und eben dieses mit irgendwo, also völlig weird.
Und es hat ja in manchen Situationen, wenn ich jetzt ein Haus in der Stadt an einem ganz belaufenen Fußweg habe, macht das ja schon Sinn, aber da eben immer mal auch die Sinnhaftigkeit zu hinterfragen, macht das denn in meinem Fall Sinn, wenn ich jetzt hier bei mir aus dem Haus rausgestiche in meinem Hof, da ist es mir total egal, ob mein Hund vor mir läuft oder nicht, so, ne? Genau, das sind solche Themen und ich bin großer Verfechter davon, also ich mache eh nicht so viele Entspannungs- und Ruheübungen. Ich bin eigentlich großer Verfechter davon, dass ich sage, ein Hund, der zufrieden ist und dem es gut geht und der auf seine Reize und Auslöser klarkommt, also ich arbeite lieber an sowas, der wird automatisch entspannt. So.
Also ich denke, was ein Punkt ist, der muss die Chance haben, entspannt zu sein, weil eben wenn du, ne, wenn ich ihn jetzt mit ins Café nehme und dann zur Hundeschule und abends zum Sport und dann noch joggen, also wir dürfen, sagen wir mal so, wir Menschen dürfen dann parallel Zeit dafür einplanen und einen ruhigen Rückzugsort, also wo der Hund dann auch sich entspannen kann vielleicht.
Genau, genau. Aber das meine ich, also das gehört für mich unter diesen großen Aspekt Wohlbefinden halt auch dazu, ne? Wenn er generell auch genügend Ruhe hat.
Genau. Und dann, ne, vielleicht ist auch noch der Punkt, also Stress in einem Hundeleben darf da sein und zu einem gewissen, wie soll ich sagen, zu einem gewissen Level gehört das auch dazu, bei allen Lebewesen, dass wir was erleben und es uns so ein bisschen aus der Komfortzone fahren und so. Aber eben dieses Wohlbefinden, das ist der wichtige Punkt, dieses Wohlbefinden muss gegeben sein, dass es Regenerationsphasen gibt und quasi eine Stressresilienz entsteht.
Genau.
Na, das fasst es vielleicht ganz gut zusammen.
Und noch ein ganz wichtiger Punkt in der Hinsicht finde ich auch, also gerade weil wir es auch noch über so Arbeitshunde und so hatten, finde ich da auch wichtig zu sagen, diese Hunde sind dafür gemacht, in hoher Erregung zu sein und zu arbeiten und so. Also bitte da auch keine Angst vor Erregung. Das ist nicht gleich so, dass dann wir sofort das Riesen-Magen-Problem haben. Wichtiger ist, dass der Hund lernt, auch mit seiner Erregung umgehen zu können und da auch wieder von runter zu kommen und die quasi regulieren zu können. Aber genau, also es ist auch nicht, definitiv nicht sinnvoll, einen Arbeitshund immer zu versuchen, unten zu halten, weil dann explodiert der genau auch wieder.
Ja, spannend. Also lass uns vielleicht zum Abschluss nochmal so ganz grob zusammenfassen in Bezug auf die Symptome. Also gerade auch, wenn ich Hunde habe mit Verhaltensthemen, sollten wir darauf achten, wie gut ist der Appetit? Sind da Magensymptome? Das kann sein. Exzessives Grasfressen, Erdefressen, Kotfressen, Quatschfressen, Aufstoßen, Schmatzen, Speicheln, Dinge belecken, also sich selbst belecken, den Fußboden belecken, die Menschen belecken. Eben manchmal auch, gerade wenn wir so mit den Fütterungszeiten Auffälligkeiten haben, so wie ich gerade sagte, meine Hündin wird hangry oder, ne, wie du erzählt hast, Nala wird dann irgendwie unleidlich oder fängt an, Dinge kaputt zu machen. Auch wechselnde Kotkonsistenzen sind ein Thema. Schleim am Kot. Nicht falsch, also ich finde es jetzt nicht direkt krankhaft, wenn was Aufregendes war, keine Ahnung, bei dir ist die erste Live-Stunde und danach ist der Kot ein bisschen weicher. Das ist in einem Rahmen normal. Oder, was weiß ich, der Mali geht beim Hundesportturnier an den Start und danach ist einmal der Kot weicher, wenn er jetzt nicht jeden Tag zum Hundesportturnier geht. Und danach ist der Kot ein bisschen weicher. Ist das in einem Rahmen? Aber wenn es auch im Alltag immer wieder Punkte sind, die auftauchen, dass wir darauf achten dürfen und uns dann auch auf die Suche begeben, sozusagen, ist da irgendwie was nicht im Lot? Genau, hast du noch irgendwie was aus deinem Berufsalltag, wo du sagst, das ist mir was, da würde ich wünschen, dass die Hundemenschen darüber informiert sind und anders drauf achten?
Ja, stimmt. Vielleicht noch ein Punkt, den wir jetzt noch nicht genannt haben, und zwar die Hunde, die bei hohem Stress nicht mehr fressen. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Thema und das ist definitiv, und was in der Hundewelt schon sehr bekannt ist, finde ich, dass ja klar, bei hohem Stress wird das Fressen eingestellt und es ist ja auch ein natürlicher Vorgang, sage ich mal. Aber ganz häufig ist halt so, wenn ein Hund schon nicht mehr fressen kann, weil da andere Hunde anwesend sind, dann ist das schon ein Thema, wo ich gerne beidseitig drauf schaue und sage, wir müssen am Stress generell arbeiten und wir müssen gucken, ob da vielleicht auch magentechnisch auch was zusätzlich im Argen ist, weil ich habe das schon ganz oft erlebt, dass eben diese Hunde, ich meine, man kann halt sonst über Stressreduktion kommt man sonst auch nicht an den Punkt, dass der Hund irgendwann frisst, und theoretisch kann ich das ja sogar ein bisschen trainieren, dass der Hund auch in höherer Erregung frisst, aber die Frage ist ja, wie sinnvoll ist es, wenn wir da ja noch andere Themen dann dabei haben.
Also sicherlich sinnvoll, parallel dazu zu gucken, was mit dem Magen los ist, das gleichzeitig zu trainieren.
Genau, das meine ich eben. Also, dass man das wirklich dann auf dem Schirm hat, dass das häufig eben dann auch am Magen auch ein Thema ist. Und das kann ja sein, dass der Stress da zuerst da war, aber dann muss man ja trotzdem auch mit den Magen mit einbeziehen, wenn er dann ein Thema hat. Und das sehe ich halt eben ganz häufig, dass die Hunde, die wirklich dann draußen gar nichts mehr nehmen, weil es zu aufregend ist, dass die eben auch wirklich ein Magenthema mit dabei haben.
Mhm. Und was ich von deiner Seite aus auch noch eine schöne Take-Home-Message fand im Gespräch, ist dieses mit austesten, was ist für meinen Hund Über- und Unterforderung, respektive was ist für meinen Hund Stress. Das ist gefühlt auch mal was irgendwie nicht so richtig wahrgenommen wird. Ich mag mal als Beispiel nennen, ich zum Beispiel habe keinen Stress damit, vor Menschen zu reden und einen Vortrag zu halten. Andere Menschen schlafen da 3 Monate vorher schlecht, wenn sie nur daran denken. Und so ein bisschen ist es natürlich auch bei den Hunden. Der eine Hund hat überhaupt kein Thema, wenn 3 Enkelkinder zu Besuch sind und mit ihm rumtollen, und der nächste kommt dann gar nicht mehr zur Ruhe.
Ja.
Und ich glaube, dass das bei uns Menschen, dass wir manchmal so ein Bild haben von einem Durchschnittshund und dann vielleicht manchmal nicht sehen, okay, für den ersten Hund, den wir hatten, war das total toll, mit vielen Hunden zu toben, und für den nächsten ist es völlig überfordernd. Also da auch mal ja den Blick vielleicht zu schulen und zu gucken, ganz individuell, wie empfindet mein Hund welche Situation genau. Und vielleicht auch, wie du das beschrieben hast mit diesem Austesten, das fand ich ganz gut. Wie ist es, wenn ich mal mehr, wenn ich mal weniger mache, wenn ich unterschiedliche Dinge mache, um wirklich herauszufinden, für diesen Hund, den ich jetzt habe, was ist da ein Thema und was nicht.
Genau. Und wird er dann eben, also er wird nicht sein Verhalten komplett ändern dadurch, aber eben zu schauen, ich mache jetzt mal 2 Wochen ein bisschen mehr davon oder ein bisschen weniger davon, nicht alles auf einmal ändern, und guck, ist er ein bisschen ansprechbarer oder kann er sich besser auf mich einlassen in dem Moment?
Genau, und da sind wir wieder wie bei der Ernährung beim Thema Struktur, eben ein Faktor Hochzeiteinheit ändern und sich einen Moment lang anschauen, genau. Gut, wenn du magst, liebe Caro, darfst du zum Ende noch ein bisschen dein Angebot vorstellen für die Hundemenschen zu Hause. Ist sicherlich für den einen oder anderen spannend, was du machst, wenn da vielleicht auch Hilfe benötigt wird.
Ja, gerne. Also wie gesagt, wir machen hauptsächlich Hundebegegnungen und wir haben zum Beispiel ein 1:1 Intensivprogramm, was man buchen kann. Das heißt, da kommen auch Menschen von ganz woanders her, gar nicht direkt von uns, aber wir machen das in Nürnberg und trainieren da 2 Tage intensiv dann am Thema Hundebegegnungen, und ich begleite die Menschen dann auch noch online im Nachhinein weiter, weil mir das dann immer relativ wichtig ist, da auch danach dann noch weiter mit drauf zu gucken, was denn da gemacht wird, weil auch wir Menschen lernen ja nicht von heute auf morgen komplett unser Verhalten. Also das sind so Möglichkeiten. Ich arbeite auch gerade noch an einem Online-Kurs für Hundebegegnungen, der wird dann auch noch kommen. Mal gucken, hoffentlich dieses Jahr noch, schauen wir mal. Und was wir zum Beispiel auch machen, ist einen Online-Check-up. Also einmal so, hey, ich habe ein Problem mit meinem Hund, mein Hund hat eine Stressthematik und so. Das heißt, da füllt man einmal unseren kompletten Fragebogen aus, der relativ lang ist auch. Und dann treffen wir uns zu zwei Online-Terminen und ich erörtere quasi online, jetzt mal ohne, dass ich den Hund jetzt direkt gesehen habe, aber anhand von gegebenenfalls Videos und dem Fragebogen eben einmal so ein bisschen, okay, wo sind Themen, wo man stressmäßig ansetzen sollte? Also das ist jetzt noch kein Training an sich, sondern wirklich einfach mal, um Struktur und Fahrplan reinzubringen, zu schauen, das sind Themen, hier solltest du mal drauf schauen, da müssen wir was ändern, hier müssen wir was ändern, da müssen wir was ändern, um diese Stressthematiken quasi in den Griff zu kriegen. Genau.
Das klingt spannend. Genau, die Homepage und den Insta-Account von Caro packe ich unten mit in die Shownotes. Und dann danke ich dir sehr für das tolle Gespräch, Caro.
Danke dir auch, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Bis demnächst, würde ich sagen.
Genau, tschüss.